Radio 1. 30 Jahre Mauerfall. Wie einig ist sich Deutschland? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert.
Hallo und schönen guten Tag hier im Sony Center. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und wenn Sie uns gerade auf Radio 1 hören, dann wünsche ich Ihnen einen schönen guten Abend. Unser Radio 1 Kommentatoren-Talk heute an einem ungewöhnlichen Ort am Potsdamer Platz, eine Brache, noch am 9. November 1989. Einer der wichtigsten und zentralsten Plätze, die Berlin jetzt hat, 30 Jahre später. Ob es auch ein schöner Platz geworden ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Unser Talk mit wichtigen Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten, heute in der einstündigen Express-Version, könnte man sagen. Wir haben aber viel zu besprechen unter der Überschrift 30 Jahre Mauerfall, wie einig ist sich Deutschland? Ich habe immer mehr den Eindruck, dass es dabei weniger um wirtschaftliche Probleme geht, als vielmehr um Probleme, dass Menschen sich nicht anerkannt fühlen. Man spricht ja gerne von den Bürgern zweiter Klasse. Die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland sind inzwischen halbwegs gerecht oder ungerecht über das ganze Land verteilt, habe ich den Eindruck. Aber es geht auch um Anerkennen von Lebensleistungen. Bevor wir über Probleme und Lösungen sprechen, möchte ich Ihnen ein Zitat des Journalisten Georg Maskelow vortragen. Ich habe dieses Zitat gerade am Brandenburger Tor gesehen. Da ist auf der Westseite eine kostenlose Open-Air-Ausstellung mit schönen Bildern, tollen Geschichten und diesem Zitat, und zwar über die Grenzsoldaten der DDR am 9. November 1989. Georg Maskelow sagt: Es ist ja in einer Diktatur der schönste und erhabenste Moment, wenn man sehen kann, dass die Angst die Seiten wechselt. Und wirklich ein sehr kluger Satz, wie ich finde. Jetzt möchte ich Ihnen aber unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren vorstellen. Heute ausnahmsweise alle mal mit Geburtsort, weil es ja nun offenbar doch immer noch einen anderen Blick auf Deutschland gibt, je nachdem, wo man geboren wurde. Fangen wir mit denjenigen an, die ihre Premiere beim Radio 1 Kommentatoren-Talk feiern. Er wurde in Marienberg in Sachsen geboren, war beim Mauerfall 14 Jahre alt. Er hat politische Wissenschaften in Berlin studiert und forschte zur Geschichte der DDR. Heute leitet er die Berlin-Brandenburg-Redaktion des Tagesspiegels. Ich grüße Sie, Robert Ide.
Ja, hallo, guten Tag. Schön, dass Sie alle da sind. Danke für die Einladung.
Auch zum ersten Mal dabei ist der Mann, der in Köln geboren wurde, beim Mauerfall 24 Jahre alt war, in Köln Geschichte und Germanistik studiert hat. Heute kennen wir ihn als Chefredakteur der Berliner Zeitung. Herzlich willkommen, Jochen Arns. Zum zweiten Mal in Folge dabei ist die Autorin und Journalistin, die in Potsdam geboren wurde und beim Mauerfall 17 Jahre alt war. Sie schreibt vor allem für die Zeit und hat gerade das Buch geschrieben, Unter Druck, wie Deutschland sich verändert. Dafür hat sie mit ganz unterschiedlichen Ost- und Westdeutschen gesprochen, zum Beispiel mit einem Investmentbanker, einem Polizist aus Thüringen, mit Alexander Gauland von der AfD und mit einer alleinerziehenden Krankenschwester. Ich freue mich auf Jana Simon.
Danke, guten Tag.
Vierter in der Runde ist der Mann, der in Bonn geboren wurde und beim Mauerfall 23 Jahre alt war. Er war auf der Journalistenschule in München, hat in Bamberg studiert, war unter anderem stellvertretender Leiter des Spiegel Hauptstadtbüros. Jetzt ist er Chefredakteur des politischen Magazins Cicero, Christoph Schwennicke.
Ja, freue mich, dabei zu sein.
Und komplettiert wird die Runde von dem Mann, der in Münster geboren wurde, aussieht, als wäre er beim Mauerfall noch gar nicht geboren gewesen, aber in Wirklichkeit beim Mauerfall 25 Jahre alt war. Er hat für viele Zeitungen und Magazine geschrieben. Er ist Buchautor, Träger des Deutschen Reporterpreises. Er ist Kolumnist der Berliner Morgenpost und Radio 1 Kommentator. Hier ist für Sie Hajo Schumacher.
Hallo.
Der Bundespräsident hat gerade in einem Tagesspiegel-Interview etwas gesagt, was auch für diesen heutigen Talk gilt. Wir müssen wieder lernen, uns mit anderen Standpunkten auseinanderzusetzen. Wir müssen wieder lernen, konstruktiv miteinander zu streiten. Streit zu vermeiden ist nicht die Aufgabe von Demokraten. Also fangen wir an. Robert Ide, was hat der 14-jährige Robert Ide vom Mauerfall eigentlich mitbekommen und hat er sich gefreut?
Na, unbedingt, da habe ich mich gefreut. Wir haben ja in Pankow gewohnt, hatten auch einen Kleingarten direkt an der Mauer in Rosenthal, haben die Mauer also immer gesehen, haben die Hochhäuser gesehen, die West-Berliner, die auf uns runtergeguckt haben, wenn wir im Garten irgendwas gemacht haben. Aber im Schulatlas gab es diese Häuser gar nicht. Und die Flugzeuge, die nach Tegel flogen, die hat man zwar gesehen, aber einen Flugplan davon kannte man auch nicht. Am 9. November, 10., 9. November, diese ganze Nacht, wir sind dann auch als Familie noch zur Bornholmer Straße und mit meiner Schwester, meinen Eltern sind wir rübergelaufen und ich war erstmal schockiert, dass diese Grenzanlagen so groß waren, wirklich, man ist ewig gelaufen, um durch diese ganzen Kontrollstellen zu kommen und dann über die Brücke, und die Leute empfingen uns da schon total herzlich und alle lagen sich in den Arm. Es war ein wunderbares Erlebnis. Und dann kamen wir im Wedding an, was ja nun wirklich noch ein Westberliner Arbeiterbezirk war damals. Und meine Mutter sagte nur, hier sieht es ja aus wie bei uns, wo ist denn jetzt der Westen? Und dann mussten wir uns erstmal durchfragen und haben ihn dann irgendwann gefunden.
Aber war man als 14-Jähriger oder waren Sie als 14-Jähriger denn voller Freude oder hatten Sie auch irgendwie Angst?
Naja, wir waren natürlich schon sehr, wir haben uns total gefreut. Ich dachte, ich werde meinen besten Freund aus der Schule erstmal ganz lange nicht sehen, weil die Familie schon in den Westen ausgereist war. Also das heißt, man hatte schon mit der Mauer immer wieder Verbindungen gehabt, auch als Kind schon, ja. Ich habe mal ein Fotoapparat geschenkt bekommen, habe alles fotografiert von unserem Garten und so, natürlich auch die Mauer, weil die stand ja da. Und aus dem Fotoladen bekomme ich dann zurück alle Fotos, außer die von der Mauer. Und die Negative sind auch weg. Und dann fragt man sich natürlich als Kind, wer sitzt da im Fotoladen eigentlich und guckt sich die ganzen Bilder an. Also das heißt, man hat schon ganz viel mitbekommen, ohne dass man das dauernd gesagt bekommen hat, wie, dass es so zwei Welten gibt und dass man in diese eine Welt niemals reinkommen wird. Und insofern war es eine absolute Befreiung, da durchzulaufen. Natürlich, klar, wusste man nicht, was kommt, aber das wusste man in den Tagen sowieso nicht.
Was in diesen Tagen, Jana Simon, wieder viel angesprochen wird, ist das Unverständnis vieler Westdeutscher dafür, dass man in der DDR ja auch viele glückliche Momente hat. Man hat sich verliebt, man hat gefeiert, als Kind hat man lachend gespielt. Viele Westdeutsche denken bei Leben in der DDR an SED, Stasi, Stacheldraht, fehlende Reisefreiheit. An welche schönen Momente erinnern Sie sich vor dem 9. November oder einen schönen Moment vor dem 9. November 89?
Also ein ist jetzt ein bisschen schwierig, aber natürlich hatten wir auch ein ganz normales Leben. Also man lebt ja auch in einer Diktatur auch normal. Also es ist ja nicht so, dass da die ganze Zeit nur über Stasi, SED, Funktionäre und Ähnliches geredet wird. Also ich kann mich vor allen Dingen an unglaublich viele Partys erinnern. Das ist jetzt sehr, klingt jetzt vielleicht lustig, aber in meiner Kindheit und Jugend, wir waren eigentlich ständig irgendwo aus. Wir haben wahnsinnig viel getanzt, auch ganz schön viel getrunken. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen was Osteuropäisches.
Und Sie haben ja direkt vor Mauerfall...
Nein, in Westfalen ist das auch so.
Okay, gut. Also ich kann mich auch an sehr viele Cola-Wodka erinnern.
Sie haben ja direkt vor Mauerfall Geburtstag gehabt, ne?
Irgendwie ein paar Tage davor. Genau, ich habe am 3. November Geburtstag und bin also genau am 3. November 17 geworden. Und dann am 4. November war die große Demo auf dem Alex und am 9. November fiel die Mauer. Also es war sozusagen eine rauschhafte Woche, würde ich sagen.
Frage an Jochen Arndt. Das Verrückte in Berlin ist ja weiterhin, dass immerhin 30 Jahre nach dem Mauerfall der Zeitungsmarkt noch relativ klar in Ost und West aufgeteilt zu sein scheint. Woran merken Sie als Chefredakteur der Berliner Zeitung, dass Ihre Leser vor allem gebürtige Ostdeutsche bzw. Ostberliner sind?
Also wir haben ja heute gemeinsam mit dem Tagesspiegel eine U-Bahn gekapert und sind mit der U2 mit Robert Ide zusammen von Ruhrgeben nach Pankow und immer hin und her gefahren. Und da waren Tagesspiegelleser und Berliner Zeitungsleser da. Und das fand ich schon interessant zu sehen, wie beide Seiten sehr interessiert waren halt an diesem Tag. Und das war wirklich schön. Aber die Frage, woran merke ich, dass meine Leser, dass unsere Leser ja vielleicht doch noch einen etwas anderen Blick auf Dinge haben als Leute, die jetzt immer in Steglitz oder Zehlendorf gelebt haben. Wir merken immer dann, wenn wir Geschichten erzählen und Reportagen über Sachen, die funktioniert haben in der DDR, die gut waren, wo es auch in den Betrieben eigentlich ganz gut funktioniert hat und wo dann einfach alles beiseite geschoben wurde, wo alles plötzlich weg war. Wenn wir uns diesen Fragen nochmal widmen und sagen, was Jana Simon gerade auch gesagt hat, es gab ja nicht nur ein normales Leben, sondern es gab ja eigentlich auch Sachen, auch technologische Sachen, die man hätte bewahren können. Und wenn wir uns über solche Dinge mit unseren Lesern verständigen, dann ist ein ganz, ganz großes Interesse dran. Also das lesen die Leute auch Tage später noch.
Robert Ide?
Ja, ich will da kurz noch mal sagen, dass wir uns als Tagesspiel jetzt nicht als Westberliner Zeitung begreifen, ehrlich gesagt. Wir haben Newsletter in allen Bezirken. Wir haben auch sehr viele Leser jetzt aus den Bezirken, wo viele Leute...
Jetzt kommt der Werbeblock.
Robert, jetzt kein Werbeblock. Spricht.
Also ganz ehrlich, jetzt sag ich mal ganz ehrlich, da unterbreche ich Sie gleich wieder, vielleicht nicht Ihre Marke. Aber wenn man sich die Leserschaft der Berliner Morgenpost anguckt, hat die mehr Westleser, und wenn man sich die Leserschaft der Berliner Zeitung anguckt, hat sie mehr Ostleser. Oder widerspricht mir da jemand?
Nö. Von der Morgenpost nicht, ne?
Nee. Ich habe auch noch eine Frage.
Aber die Spaltung soll sich sogar noch durch den RBB ziehen, wenn auch etwas unsichtbarer. Ihr seid halt eine Anstalt, aber natürlich habt ihr auch noch eine Ost- und eine Westfraktion. Und wir haben auch eine Mann- und eine Frau-Fraktion, wir haben auch eine Alt- und eine Jung-Fraktion. Ja, manche sind anders, tatsächlich.
Christoph Schwennicke, beim Mauerfall waren Sie 23 Jahre alt und wie ich Sie politisch einschätze, waren Sie ein Befürworter der Politik von Helmut Kohl. Was hätte er denn aus heutiger Sicht anders machen sollen, damit sich Ostdeutsche mehr wertgeschätzt fühlen? Und also, jetzt nicht widersprechen, dass Sie Fan von Helmut Kohl waren, ich bin sicher.
Nee, das kann ich bestätigen.
Ich war überhaupt kein Fan von Helmut Kohl. Ich kam damals als junger Korrespondent nach Bonn und hatte das Gefühl, der muss dringend hier weg. Und diesem Gefühl war ich nicht alleine, sondern gerade sehr viele junge Korrespondenten waren mit diesem Gefühl ausgestattet. Aber mit diesem Missverständnis sozusagen meiner politischen Verortung lebe ich seit einigen Jahren ganz gut. Also versuche Ihnen mal die Frage trotzdem zu beantworten. Ich glaube, so richtig viele große Fehler hat er nicht gemacht. Das würde ich ihm anerkennen, ohne dass ich deswegen jetzt ein Helmut Kohl-Fan bin. Vielleicht ist sozusagen für das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen ein bisschen zu wenig von dem übrig geblieben, vor allem am Anfang, was man gut hätte auch nach vorne stellen können. Also ich habe den Eindruck, das Bildungssystem konnte zum Beispiel mindestens mithalten, um es vorsichtig zu formulieren. Diese heute sogenannten Ärztehäuser gab es in der DDR unter dem Rubrum oder unter der Bezeichnung Polikliniken, war auch keine so schlechte Idee. Dass also nur das Ampelmännchen überlebt hat, war vielleicht ein bisschen wenig und selbst das, wie ich jetzt gelesen habe, soll es ja bald nicht mehr geben. Also da ist wahrscheinlich für emotional zu wenig getan worden, aber operativ würde ich da Kohl und der damaligen Regierung keinen Vorwurf machen.
Doch. Aber leiden wir nicht an diesem fehlenden Emotionalen heute ein bisschen?
Das ist genau der Punkt. Ich bin ja bei dir, dass auf zwei Gebieten wurden vielleicht relativ wenig Fehler gemacht. Einmal auf dem juristischen, ja, weil sofort die ganzen Westjuristen Haftungsfragen, ja, das ist ja immer das Allerwichtigste bei so einer Vereinigung, ne? Wo bleiben die Kosten hinterher? Und zweitens waren es die Ökonomen, die irgendwie gesagt haben, so, wie kriegen wir das hier vom Tisch? Aber das waren nur 50% der Einheit. Die anderen 50% waren das Emotionale, das Mitnehmen. Und das war der große Fehler von Helmut Kohl. Er ist als Kolonialherr aufgetreten. Ja, war keine Einheit und keine Vereinigung, sondern es war ein Anschluss. Und das ist ein emotionales Problem. Und ich würde so ungern sagen, dieses Emotional ist nicht so wichtig, solange die Kasse stimmt und die Paragraphen eingehalten werden. Ich glaube, dieses Emotionale fangen wir jetzt nach 30 Jahren überhaupt erst an aufzuarbeiten. Und die Tatsache, dass Jochen Arns jetzt zwei Verleger bekommen hat, die, ich sag mal, gelernte, moderne Ostdeutsche sind, ohne dass die da ein großes Ding von machen würden. Das ist für mich zum ersten Mal so eine Emanzipation aus diesen neuen Bundesländern. Vielleicht braucht das 30 Jahre, aber hier fängt für mich die Einheit noch mal richtig an.
Ich würde gerne Jana Simon, dann Robert Ide und dann Jochen Arns und bis dahin lehne ich mich zurück.
Also ich finde das sehr richtig, was du da gerade gesagt hast. Ich habe das Gefühl, dass jetzt nach 30 Jahren plötzlich Geschichten erzählt werden, die komischerweise in diesen letzten 30 Jahren nicht erzählt worden sind.
Absolut.
Also auch andere tatsächlich. Also jetzt in der Zeit zum Beispiel war eine riesige Geschichte über einen Ost-DJ, ja, über drei Seiten. Also warum ist das nicht in den 90er Jahren mal erschienen? Ja, also jetzt werden Geschichten erzählt, die wir eigentlich uns hätten schon viel früher erzählen können und tatsächlich auch ich finde auch deine neuen Verleger, das hat so eine Art Signalwirkung. Das sind tatsächlich wohlhabende Ostdeutsche, die auch noch eine politische Meinung haben und die tatsächlich jetzt so eine Zeitung kaufen können.
Die aber dezidiert nicht ostdeutsch ist, diese Meinung, sondern eigentlich sehr modern, sehr vernünftig, sehr neu gesamtdeutsch.
Also es zeigt ja was. Und also solche Leute, solche auch Identifikationsfiguren, ja, die haben eigentlich gefehlt in den letzten Jahren, weil auch viele von ihnen demontiert worden sind.
Was Robert Ide und Jochen Arns gerade merken, weil sie das erste Mal dabei sind, man muss hier um sein Wort kämpfen.
Kein Problem.
Dann Robert Ide vom Tagesspiegel jetzt bitte.
Ja, ich will eigentlich noch mal ergänzen, dass ich finde, wir haben das heute so schön gemerkt in dieser U-Bahn. Wir hatten diese U-Bahnfahrt gemacht, Tagesspiegel und Berliner Zeitung zusammen und haben die Leser eingeladen, erzählt uns doch in der U-Bahn eure Geschichten. Und die war brechend voll und die Leute haben alle erzählt, warum sie da sind, weil sie ganz viele Geschichten zu erzählen haben, weil sie einfach gerne hier mitfahren wollen und einfach nur sich freuen, dass diese U-Bahn jetzt durchfährt von Ost nach West, von West nach Ost. Und ich glaube, dass wir einfach auch lange keine Zeit hatten, uns zuzuhören, offenbar. Es musste alles umgewandelt werden. Und was natürlich schon auch richtig ist, die Ostdeutschen haben ja den Anschluss gewählt. Das wollen natürlich viele Ostdeutsche nicht immer so genau hören, aber die Mehrheit war natürlich für diesen schnellen Anschluss. Und vielleicht wäre es auch international gar nicht anders gegangen als so. Aber emotional hätte es danach auf jeden Fall anders laufen müssen. Dass es bis heute keine Rektoren gibt, die aus Ostdeutschland kommen, kaum jemand in DAX-Konzernen, das ist ein Riesenproblem. Denn wenn ich meinesgleichen nicht irgendwo auch sehe, dann fühle ich mich einfach nicht vertreten und mitgenommen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir wirklich mal lösen müssen.
Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz dazwischen, weil ich hänge noch an diesem DAX-Konzern, weil mich das ärgert und das wird immer wieder gesagt. Ich weiß nicht, wen von Ihnen der Name Martin Brudermüller was sagt. In diesen Tagen wird nämlich genau das immer wieder erwähnt, dass keiner der 30 DAX-Vorstandsvorsitzenden aus Ostdeutschland kommt und dass das auch ein Zeichen für das Zu-Kurz-Kommen der Ostdeutschen sei. Es kommen drei, das stimmt. Ich verstehe schon, dass es da um Symbole geht, aber dennoch die Frage, was würde sich für die Bevölkerung Ost- oder Westdeutschlands ändern, wenn der Vorstandsvorsitzende von BASF, das ist nämlich Martin Brudermüller, nicht in Stuttgart, sondern in Stralsund geboren worden wäre? Das ist doch nicht der Punkt.
Es ist ein Punkt, aber nicht der Punkt.
Um die Frage kurz zu Ende zu bringen, diese Vorstandsvorsitzenden sind eh nicht meinesgleichen. Ja. Egal, wo die herkommen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil eben hat Jana Simon gesagt, in der DDR gab es natürlich auch das normale, das ja, ganz einfache Leben. Mir ging es damals so, also ich habe da in Köln gesessen am 9. November 89 und ich hatte damals den Eindruck, wir hatten da in Köln ein bisschen zu viel normales Leben. Und das, was hier passierte, dann hat uns ja dazu gebracht, auch hierher zu kommen. Und ich habe mich gleich ins Auto gesetzt und ich weiß noch, ich habe die Nacht vom 10. auf den 11. dort gestanden, wo Sie jetzt dort stehen, wo das Publikum ist, weil da war so eine alte Besuchertribüne, wo man früher aus dem Osten einfach über die Mauer rüber gucken konnte in den Westen, was ich immer extrem unangenehm fand, dass man da wie so ein Zoo einfach reingucken konnte. Und an dem Abend war es halt völlig anders. Da haben die Kräne halt die Stücke hier rausgezogen und das war genau dort. Und ich bin dann auch nicht mehr weggegangen und ich finde, das sollten wir ja uns auch mal überlegen, wenn die Leute aus dem Westen hierher gekommen sind, sind ja nicht gekommen, weil sie alles hier genauso haben wollten, wie sie zu Hause hatten, sondern weil sie was Neues, weil sie was anderes machen wollen. Und das finde ich oft so erstaunlich, dass wir 30 Jahre lang irgendwie jetzt auch gebraucht haben, um uns jetzt mal andere Geschichten zu erzählen und einen anderen Blick wieder darauf zu haben, den wir ja eigentlich damals schon haben wollten.
Ich weiß gar nicht, ob wir mit dieser Etikettierung und dieser Quotierung da groß weiterkommen. Also ich habe mich die letzten Tage, es ist ja schon ein gewisses Maß auch an Sättigung da, muss man ehrlicherweise sagen, das ist wie vor Weihnachten, wenn man die Plätzchen schon vorher gegessen hat. Also die letzten Tage schon immer gewundert darüber, dass viele Leute quasi ein Geschäftsmodell daraus machen, immer noch die Spaltung so hoch zu halten und in Ossis und Wessis zu teilen. Da fahren einige sehr erfolgreich mit dieser Masche, würde ich mal sagen. Ich könnte auch Namen nennen, lasse ich mal bleiben. Also ich kann aus meinem persönlichen Leben nur sagen, in unserem Verlag sind viele, die in Ostdeutschland geboren sind. Ich merke teilweise Unterschiede, die sind vielleicht landsmannschaftlicher Art, vielleicht haben sie auch was mit dem Umstand zu tun, in der DDR groß geworden zu sein. Ich merke zum Beispiel bei Frauen, dass sie mit größerer Selbstverständlichkeit Selbstbewusstsein auch in der Geschlechterfrage und im Geschlechterverhältnis an den Tag legen. Ich merke sehr viel, dass sehr viele Leute sehr patent sind und zupackend sind. Unsere Tochter studiert zum Beispiel jetzt in Jena, das war keine Frage, Jena oder Bonn oder Göttingen, war das mal Osten oder Westen überhaupt keine Rolle. Und ich finde, dass wir nach 30 Jahren nicht mehr durchzählen sollten in den DAX-Konzernen, wer ist hier Ossi und wer ist hier Wessi, sondern uns davon mal verabschieden, sondern uns einfach in den alltäglichen Lebenszusammenhängen erleben.
Die Frage, an Robert Ide oder auch Jana Simon oder an beide. Also ich sag mal, wenn wir jetzt mal die DAX-Konzerne, wenn wir jetzt mal in Zahlen rechnen, dann steht es da 27-3. Und wenn man da auf der Siegerseite steht, kann man natürlich gerne sagen, wir sollten nicht durchzählen.
Wenn es mal andersrum ist, dann können wir damit aufhören. Okay, aber bis dahin kann man es einmal wenigstens auch anders gemacht haben.
Ich weiß nicht, ob wir uns da alle einen Gefallen damit tun, Robert Ide. Ich weiß es nicht.
Ich habe dazu eine Frage an Hajo Schumacher. Unsere Überschrift ist ja, wie einig ist sich Deutschland? Waren wir eigentlich schon mal weiter und sind uns in den letzten 10 Jahren wieder uneiniger geworden oder wird in den sozialen Netzwerken einfach lauter gebrüllt?
Lauter gebrüllt wird auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen Abstand nehmen von der Idee, dass so eine Einheit so ein linearer Prozess ist. Es sind Wellen, es sind verschiedene Wellen und die schlagen auch manchmal zurück. Was ich zum Beispiel jetzt erst feststelle, vielleicht bin ich auch einfach nur ein Langsamlerner, aber diese ersten 10 Jahre, die 90er Jahre, die naja, ich war junger Reporter beim Spiegel damals. Westlicher ging's nicht. Der Osten war für uns Stasi, NVA, Doping, Partei, Seilschaften. Also
das hat man an den Geschichten auch gemerkt.
Nur durch die Bank.
Auf jeden Fall.
Und es durfte keine positive Geschichte aus dem Osten erzählt werden, es sei denn, es waren Wessi beteiligt.
Hast du es versucht?
Absolut. Ich könnte Geschichten erzählen.
Mach mal.
Und ich glaube, dass da auch der Westen ganz viel von seinem eigenen komischen, schlechten Gewissen und auch unverarbeiteter Geschichte einfach dann auch so bei den Ossis abgeladen hat. Die waren wahnsinnig praktisch so als Sündenböcke für alles. Ich erinnere an das Titanic-Cover mit Zonengabi, meine erste Banane, mit der geschälten Gurke. Ja, das fanden wir im Westen doch unfassbar lustig. Und ja, ehrlich zu sein, es war ja auch lustig.
Ich fand's
selbst Ossis konnten ja, aber das hat ganz viel über diese ersten 10 Jahre ausgesagt. Und diese unfassbare Brutalisierung, von der wir erst heute erfahren, ich jedenfalls, dass in den 90er Jahren eine Jugend in Ostdeutschland bedeutete, man war auf der permanenten Flucht vor Rechtsradikalen. Das war mir nicht so klar. Manja Präkels, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, da wird das sehr, also es gibt eine ganze Reihe von diesen Erzählungen, war mir alles nicht klar. Und in diesen ersten 10 Jahren ist ganz viel falsch, in eine falsche Richtung gelaufen, was jetzt so langsam wieder korrigiert wird. Und diese Brutalisierung, auch aus so einer Hilflosigkeit des Alltags, und das war damals Lichtenhagen und, war mir so nicht klar. Und ich glaube auch, wir wahnsinnig klugen Wessis, es schadet nichts, einfach nochmal zu kapieren, wir haben damals nicht alles richtig gesehen mit unserer Siegermentalität.
Bevor Jana Simon dazu was sagt, würde ich gerne mit der kurzen Vorfrage einsteigen. Ich fand das mit dieser geschälten Gurke und meine erste Banane, ich fand es wirklich wahnsinnig witzig, also ernsthaft. Fühlten Sie sich durch sowas verletzt? Und dann können Sie Ihre Antwort geben, die Sie ursprünglich geben wollten.
Also natürlich ist es erstmal witzig, aber wenn man dann irgendwie 2 Minuten drüber nachdenkt, dann denkt man so, okay, so sehen die uns also. Hm. Und dann bleibt einem das Lachen irgendwie so ein bisschen im Halse stecken, weil man will ja nicht so als irgendwie unterentwickeltes Individuum wahrgenommen werden, was noch nicht mal eine Gurke von einer Banane unterscheiden kann. Ah ja. Und ich glaube, dass wenn es nur das gewesen wäre, dann wäre es auch noch anders gewesen. Ich glaube, diese 90er Jahre, auch was du da gerade erzählt hast, die waren für die Ostdeutschen, man muss sich das einfach vorstellen, es gibt kaum eine Familie, wo sich nicht alles verändert hat. Also ganze Berufslaufbahn, das ganze Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt und die Ostdeutschen waren komplett damit beschäftigt, sich eine neue Existenz zu schaffen.
Und dazu
eigentlich gar keine Zeit, wirklich darüber nachzudenken, was jetzt gerade passiert. Und ich habe den Eindruck, das passiert jetzt erst.
Bist du denn manchmal stolz drauf, das gemacht zu haben, während die anderen einfach sitzen geblieben sind und so weitergemacht haben, wie sie es vorher auch gemacht haben?
Was gemacht?
Ja, sich neu zu erfinden, also praktisch ein Leben neu erfinden zu können.
Ja, natürlich. Also ich finde, das ist eine wahnsinnige Leistung und absolut, auch eine unglaubliche Kraftanstrengung für jeden Einzelnen gewesen. Und wir haben ja, also meine Generation hat ja miterlebt, was ihren Eltern passiert ist. Ja, also das hat uns sehr geprägt, auch sie dabei zu erleben, wie praktisch alle Autoritäten wegbrechen und man sich komplett neu erfinden muss und die Eltern einem ja auch nicht erklären können, wie dieses neue System funktioniert, sondern das mussten wir dann schon irgendwie selber rauskriegen.
Dazu habe ich eine Frage an Robert Ide. Wer heute 30 Jahre alt ist oder jünger, für den ist die DDR und Mauerfall halt nur eine Erzählung der Eltern, beziehungsweise etwas, das aus dem Geschichtsunterricht kennen, aber selbst die damals dabei waren, haben eben einen ganz unterschiedlichen Blick auf die Wende und deswegen an Sie, Robert Ide, Sie haben ein Buch geschrieben, Geteilte Träume, meine Eltern, die Wende und ich, und das hat ja Jana Simon gerade angesprochen, Sie beschäftigen sich damit eben nicht in erster Linie mit dem Konflikt zwischen Ost und West, sondern zwischen jungen und alten Ostdeutschen nach der Wende. Welche Konflikte gab es denn da oder gibt es möglicherweise immer noch?
Ja, die gibt es schon noch, auch noch, oder jedenfalls Spuren davon, weil letztlich ist es ja so, über Nacht, wie Jana Simon gesagt hat, hat sich alles komplett geändert. In dieser einen Nacht, wo ist denn jetzt der Westen? In dieser Frage lag ja schon, was machen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Und für Ältere, die sozusagen ihr Leben sich aufgebaut haben, ihre Familien, ihre Freundeskreise, wenn sich da komplett alles ändert, dann nochmal von vorne anzufangen, ist halt wahnsinnig schwer. Wenn man 14 ist, dann denkt man, okay, es geht ja sowieso gerade los, dann gehe ich doch mal jetzt in diese Richtung und das ist Richtung Westen. Und das haben ja ganz viele junge Ostdeutsche gemacht, auch auf dem Land erst recht. Die sind ja alle losgegangen und haben viele Erfolge gehabt im Westen, aber sie haben sozusagen auch den Osten zurückgelassen, muss man sagen. Und der Osten ist immer trauriger geworden, nostalgischer. Gerade die älteren Menschen, früher war hier noch eine Kneipe, früher war hier noch eine Schule, jetzt sind alle weg. Und dieses ganze Thema AfD und Nazis hatte auch damit zu tun, dass diese Mitte, diese aufgeklärte Mitte gegangen ist und nicht wiedergekommen ist. Und dann saß man, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, dann saß man am Familientisch und hat nicht drüber geredet. Man wollte nicht drüber reden, weil man wollte nicht die Niederlagen der Eltern auch noch mit den eigenen Kommentaren versehen. Und dann haben alle gesagt, naja, der Westen ist schuld, dann einigen wir uns doch darauf. Und so hat der Osten auch eine ganze Weile emotional in dieser Blase gelebt, der Westen ist schuld. Und hat sich nicht selber mal gefragt und die Geschichten erzählt. Und jetzt ist es soweit und das ist ein toller Moment, dass wir uns das jetzt erzählen, auch untereinander in Ostdeutschland.
Ich mag ja nicht, dass Sie hier alle einig sind und hoffe auf Widerspruch von Christoph Schwennicke.
Ja, ich wollte erst mal sagen, was Robert Ide gerade genannt hat, also dieser, neudeutsch würde man sagen, Braindrain, der dann stattgefunden hat nach dem Fall der Mauer. Ich muss immer wieder schmunzeln, auch gestern und heute wieder, wenn ich diesen Satz lese des Stasi-Obersten, der dann da in der Bornholmer Straße gesagt hat, wir fluten jetzt. Richtiger wäre ja gewesen zu sagen, wir ziehen jetzt den Stöpsel oder wir lassen jetzt den Teich ab. Das wäre eigentlich der historisch treffendere Satz gewesen. Aber wenn ich auf diese Bilder jetzt gestern, ich muss das zugeben, ich war mit meiner Frau in der Sauna, Sauna und Mauerfall ist ja auch, gehört ja eigentlich zusammen.
Schalten Sie alle Ihr Kopfkino aus, alle ausschalten.
Nein, er meint also, die Kanzlerin, Sauna, die spätere.
So. Und danach dann, ich bin jetzt nicht so sentimentalisch, saß dann aber vor dem Fernseher und wir haben diese lange Phoenix-Dokumentation angeschaut. Und eines ist mir da bewusst geworden und das meine ich ehrlich gesagt auch in den Begegnungen mit Leuten aus dem Teil Deutschlands in meinem persönlichen Umfeld zu erleben. Dieser Mut, dieser unbedingte Wille und auch diese Fähigkeit, sich auf was völlig Neues einzulassen, alles hinter sich zu lassen. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob in Westdeutschland dieser Mut und diese Kraft so vorhanden ist. Und deswegen, jetzt mal ins Heute übertragen, vielleicht sind Menschen in Ostdeutschland deswegen auch politisch manchmal etwas störrischer und widerspenstiger, als es wir Weichgespülten in Westdeutschland sozialisiert sind.
Mir ist das jetzt hier allmählich alles ein bisschen zu kuschelig. Alle haben Verständnis füreinander.
Wir müssen uns ja wärmen, es ist ja so kalt hier oben.
Ja.
Die Spaltung ist unser Auftrag,
ja,
Marco Seif.
Sie wirken so verständnisvoll, aber hatten Sie nicht auch mal eine Arroganz gegenüber dem Osten?
Volles also, Rohr.
Herr Seifer, ja, jetzt mal bitte zugeben.
Ich muss Sie da enttäuschen. Wahrscheinlich ist das jetzt hier vom Casting völlig falsch. Meine Eltern stammen aus Eisleben. So, das heißt, ich habe Verwandtschaft immer in der DDR gehabt. Wir sind immer rübergefahren. Ich habe zwei Erinnerungen. Das eine ist eine große Kiste mit so einem Schlitz drin, wo immer meine Asterix-Hefte drin verschwunden sind an der Grenze. Und das zweite war ein großes Gebiss meiner Tante, das ich immer auf mich stürzte, wenn wir dort auf dem Hof vorfuhren. Das heißt, ich habe immer engen Kontakt, auch persönlich zu diesem Teil Deutschlands gehabt. Also es tut mir leid, ich kann jetzt hier nicht als Ossi-Fresser auftauchen.
Nee, aber Hajo Schumacher, es tut mir sehr leid. Also er hat es ja schon selber eingeräumt, also weil jetzt sitzen hier alle und sagen, nein, natürlich, und tolle Leistung der Ostdeutschen, und dann frage ich mich, wo kommt denn das her, dass sich viele Ostdeutsche und zwar nicht zwingend finanziell als Bürger zweiter Klasse behandelt fühlen? Da war doch eine unglaubliche Arroganz.
Weil wir sie als Bürger zweiter Klasse behandelt haben. Also ich meine, sorry, jetzt mal ehrlich, das mit der Zonengabi und der Gurke war ja doch nur Illustration einer Haltung, und das war doch ein bisschen wie der reiche Onkel aus Amerika. Wenn der kam, der hatte die Taschen voll, der brachte Kaugummis mit und Kunstfaser-Tischdecken und fühlte sich als der Große, weil er volle Taschen hatte. Und das, ich bin dem Osten wahnsinnig dankbar dafür, dass er in einigen Teilen uns Westlern gezeigt hat, wie viel cooler er ist. Also was ist bis heute der geilste Club in Berlin? Ist das Berghain. Es ist von Ostland, heißt sogar Ostgut, das Unternehmen. Was ist die mit Abstand abgefahrenste, weltweit gefeierte Band aus Deutschland? Rammstein. Ja, das ist auch Ostberlin durch und durch.
Wie hieß die Kanzlerin nochmal?
So viel. Die Kanzlerin,
aus Hamburg ursprünglich.
Kanzlerin und Rammstein in einem Atemzug finde ich verwegen, aber muss man auf sich wirken lassen. Das heißt, auf dem kulturellen Gebiet, ob das Volksbühne war und vieles andere auch, haben uns die Ossis im Westen echt gezeigt, was Christoph gesagt hat. Nämlich dieser Mut, diese Konsequenz, dieses Steilgehen, Kastorf und. Ja, das haben sie auf die Bühne gebracht. Und dafür bin ich ihnen extrem dankbar, weil sie uns zwar gezeigt haben, wir haben vielleicht mehr Kohle, aber cooler sind wir deswegen noch lange nicht.
Also ich fühle mich immer besser, je länger hier geredet wird.
Ich bleibe noch ein bisschen, ja.
Aber ich habe das gerade nicht von ungefähr eingeworfen mit der Kanzlerin, weil
Das muss man sich mal klar machen. In diese 30 Jahre nach dem Mauerfall, fast die Hälfte dieser 30 Jahre, 15 Jahre, sind wir von Angela Merkel regiert worden oder werden von ihr regiert, also von der ostdeutschen Kanzlerin.
Aber da um auch mal wieder eine Frage zu stellen, da gibt es aber doch auch große Enttäuschung, weil viele sagen,
natürlich.
Das ist keine ostdeutsche Kanzlerin.
Ja, das wollte ich gerade anfügen. Wir haben jetzt in dieser Wochenendausgabe der Berliner Zeitung uns das statistisch mal sehr genau angesehen, wie Angela Merkel sich eigentlich überhaupt über Ostdeutschland äußert und über DDR und was da passiert. Und das kann man sehr genau dann sehen, dass in den ersten Jahren ihrer Kanzlerschaft, also von 2005 bis 2012, 13, das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, sie musste sich ganz klar zurückhalten mit diesen Themen, einbringen, um in dem System eigentlich auch diesen Rückhalt und diese Karriere zu machen. Und erst etwas später, also jetzt in den letzten 2-3 Jahren, sieht man, wie das ansteigt. Und das finde ich auch spannend zu sehen.
Kommt aber daher eine Enttäuschung, dass viele Ostdeutsche gedacht haben, das ist unsere Kanzlerin und dann festgestellt haben, sie ist es nicht?
Na, sagen wir mal so, sie ist eigentlich so, wie alle gewesen sind. Nämlich, sie wollte jetzt die bessere Westdeutsche erstmal werden. Das wollten wir alle. Wir dachten, okay, das neue System ist da. Wir müssen das jetzt irgendwie, wir müssen alles adoptieren, wir müssen alles schnell lernen, wir müssen uns genauso Westdeutsche werden und dann haben wir es geschafft. Und Angela Merkel ist eigentlich genauso vorgegangen wie die ganzen Kinder, die alle weggegangen sind, nämlich im Westen durch die Institutionen und dann aber bloß nicht jemandem zeigen, dass man aus dem Osten ist. Im Osten ist aber eine riesige Enttäuschung über Angela Merkel über die Jahre gewachsen, auch jetzt mit der AfD, weil sie eben nie sich auch nur ab und zu mal geäußert hat zu diesen Themen, die die Leute total bewegen im Osten. Und sei es mal die Stasi-Akten oder was auch immer, das hat sie nicht so richtig gemacht. Und da sind die Leute enttäuscht. Und ich habe manchmal gedacht, wenn ich Angela Merkel gesehen habe und wie die Leute da geschimpft haben, eigentlich schimpfen sie sogar über die Kinder, die auch gegangen sind. Ihr habt uns irgendwie verraten, ihr habt uns hier alleine gelassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an der Kanzlerschaft von Merkel, neben dem, dass sie nie erklärt, was sie macht.
Und das ist natürlich auch nicht. Endlich äußert sich Christoph Schwennicke zugunsten der CDU jetzt.
Ja, jetzt aber mal.
Genau, ja. Also Angela Merkel und ich, das ist seit einigen Jahren schon eine intensive Liebesgeschichte. Nein, mir ist in den Jahren, in denen ich vor allem näher dran war als politischer Reporter, auch bei einer Tageszeitung hier in Berlin, aufgefallen, dass sie die DDR, ihre Herkunft, gerne instrumentalisiert hat. Sie hat eigentlich nie drüber geredet, aber im Ausland, wenn es dann sehr sexy war, in den USA, wo dann alle das für eine richtig scharfe Geschichte gehalten haben, da hat sie plötzlich dann ihr Herz ausgeschüttet, wie das so war in der DDR. Und da hat was nicht gestimmt, denn da hatte man immer dieses schale Gefühl, dass sie sich damit nur irgendwo jenseits des Atlantiks interessant machen wollte, aber hier, wo sie aufgrund ihrer eigenen Biografie hätte beitragen können, dass hier etwas schneller zusammenwächst, als es dann am Ende zusammengewachsen ist, hat sie darauf nie abgehoben. Und das deckt sich ja mit dem, was du gesagt hast.
Ich würde gerne...
Der erste
Fehler, also als Wessi und versuchender Ossi-Versteher, zu sagen, die DDR und Angela Merkel repräsentiert nicht die DDR, ist schon der erste Fehler. Es gab die DDR nicht. Die Pastorenfamilie Merkel-Kasner, die unter ständiger Beobachtung der Staatssicherheit stand, war eine andere DDR als irgendwo im Kombinat so und so. Diese DDR hat Angela Merkel nie repräsentiert und wird sie nie repräsentieren. Also fand den Laden immer auch komisch.
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht immer die DDR und die Ostdeutschen immer als homogene Masse wahrnimmt. Absolut. Weil es ist tatsächlich sehr differenziert. Also Ostdeutsche sind nicht gleich Ostdeutsche. Und da gibt es wahnsinnige Unterschiede und auch unglaublich viel Meinungsverschiedenheiten. Das merke ich jetzt. Also jede Geburtstagsfeier oder jede Party wird zum heißen Stuhl, weil man wahnsinnig diskutiert und unglaublich verschiedene Ansichten hat auf alles, was passiert ist, auf alles, was jetzt passiert, besonders im Hinblick der AfD. Also jedes Fest kann komplett einem um die Ohren fliegen.
Aber ich möchte wirklich heute nur ganz kurz die AfD ansprechen, aber an dem einen Punkt möchte ich es dann doch machen. Es war eine lange Zeit so, dass die PDS, die dann später Linke hieß, als die Ostpartei wahrgenommen wurde. Das funktioniert dann nicht mehr und heute geriert sich die AfD mit ihrer nahezu kompletten westdeutschen Führung als Partei für den Osten. Da sagt in diesen Tagen zum Beispiel der Thüringer AfD-Landeschef, der 1989 als 17-Jähriger in Rheinland-Pfalz die Schulbank gedrückt hat, dafür sind wir damals nicht auf die Straße gegangen.
Vielleicht war er auf der Straße.
Waren ja gut beleuchtet in Rheinland-Pfalz.
Die Frage an Jana Simon, was haben denn die anderen Parteien versäumt, dass ihm von Teilen Ostdeutschland, bei weitem nicht von der Mehrheit, aber von Teilen Ostdeutschland dafür zugejubelt wird?
Naja, er greift jetzt sehr clever genau das auf, worüber wir hier die ganze Zeit gesprochen haben. Genau dieses Gefühl, eben nicht gesehen worden zu sein, das führt jetzt lustigerweise die AfD weiter. Und ich finde aber, man muss aufpassen, ich glaube nicht, dass die AfD ein ostdeutsches Phänomen ist. Das sage ich auch immer wieder. Natürlich ist sie sehr stark dort und wird auch mehr gewählt als im Westen. Aber ich war mit Alexander Gauland ja fast 6 Jahre unterwegs und habe ihn begleitet.
War das eine schöne Zeit?
Naja, ich würde sagen, mit Höhen und Tiefen.
Ja.
Und da habe ich deutlich gesehen, dass die Säle waren überall voll, auch im Westen. Und auch dort war die Mitte der Gesellschaft. Dort saßen Juristen, dort saßen Zahnärzte, dort saßen Immobilienmakler. Ich glaube, da ist es nur so, dass die, also wenn sie dann an die Wahlurne gehen, ja, da gibt es dann doch noch so eine gewisse Parteienbindung und auch eine Tradition der Großeltern, also der Opa hat schon CDU gewählt und so weiter. Und da wird dann vielleicht dann doch eher noch weiter CDU gewählt, wenn in Ostdeutschland das nicht ist. Da gibt es diese tradierten Parteienzugehörigkeiten nicht.
Können wir mal mit einem Missverständnis aufräumen? So von wegen DDR gleich AfD. Das Gegenteil ist der Fall.
Hat tatsächlich hier aber in dem Fall keiner gemacht.
Wenn wir nach Italien gucken, wenn wir nach Frankreich gucken, wenn wir in andere osteuropäische Länder gucken, überall, ich will nichts beschönigen, aber sind die Rechten eher stärker als hier, selbst als in den neuen Ländern. Bei diesen 3 Landtagswahlen war das erklärte Ziel der AfD, wir werden in irgendeinem dieser Bundesländer stärkste Partei.
Deswegen sagte ich,
und
ja,
sie sind das irgendwo nicht geworden. Und ich habe es so satt, in jeder Sendung wieder den Werbeblock für die Glatzen zu machen. Ja. Können wir über was anderes reden?
Das ist nachvollziehbar. Nur zu dieser Kritik muss ich sagen, ich habe ja ganz bewusst formuliert, mit großer Mehrheit wählen die Ostdeutschen genau nicht diese Partei. Aber dann habe ich noch eine andere Frage, die ich eigentlich an Jana Simon stellen wollte. Oder auch an Robert Ide in dem Fall. Der Rapper Sido, von dem ja alle dachten, dass er aus dem Märkischen Viertel kommt, hat sich zum 20. Jahrestag des Mauerfalls, also vor 10 Jahren, geoutet als Ostdeutscher. Wörtlich sagte er, ich hatte in den ersten Tagen, als ich damals nach Westdeutschland kam, viele Probleme wegen meiner ostdeutschen Vergangenheit, weil er nach dem Umzug nach West-Berlin nicht als Ostler dastehen wollte, sondern cool wie alle anderen auch, habe er nichts gesagt. Wir haben darüber ja auch schon andeutungsweise gesprochen. Gab es Situationen in den vergangenen 30 Jahren, in denen Sie bewusst mal verschwiegen haben, dass Sie Ostdeutsche bzw. Ostdeutscher sind, beziehungsweise vielleicht auch umgekehrt jemand verschwiegen hat, gerade wenn man Chef der Berliner Zeitung ist, will man vielleicht nicht zwingend Westdeutscher sein, das kann es ja geben.
Sieht ja genau wie der Tagesspiegel, so gesamtdeutsch.
Ja, genau. Es ist halt so, man hat ja natürlich als Berliner Glück, wenn man die ganze Zeit in dieser Stadt lebt und jetzt diese ganzen Umbrüche hier erlebt hat. Man kann ja immer sagen, man kommt aus Berlin und dann hat man sowieso den Hauptgewinn gewonnen, weltweit. Also insofern, deswegen sind ja alle heute auch schon wieder hier, um uns mit uns zu feiern. Aber ich glaube schon, dass das so war, dass viele auch ihre ostdeutsche Identität erstmal weggepackt haben, weil wir eben Gesamtdeutsche werden wollen. Schließlich waren viele zumindest dafür auf der Straße. Und dann hat man sich sozusagen ein bisschen kleiner gemacht. Die Leute haben sich abgewöhnt zu sächseln. Gut, das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht.
Sagt der gebürtige Sachse.
Ja, da verstehe ich ja manchmal, wenn ich zu Hause bin, da verstehe ich da auch zum Teil nicht mehr, was die sagen. Und es ist halt letztlich so, meine erste Sprachreise zum Beispiel, kleine Geschichte, erste Sprachreise bin ich nach England gefahren. Ich wollte unbedingt nach England. Hälfte der Reise durfte ich sogar noch mit DDR-Mark bezahlen. Und dann habe ich da die ersten Westdeutschen getroffen in meinem Alter, 15 Jahre alt. Und die waren schon total cool und wollten die Welt entdecken und haben gesagt, hier, ich werde bald Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und so weiter. Der hatte sogar schon eine Visitenkarte mit 15. Da stand dann drauf, ich bin der und Manager, aber bitte rufen Sie mich nur nach 17 Uhr an, weil der halt noch zur Schule gegangen ist. Ja? Aber da dachte ich, das werde ich niemals schaffen.
Das ist auch in Westdeutschland seltsam gewesen, ja, das Verhalten dieses Menschen.
Das wusste ich doch aber nicht.
Und man konnte diese Visitenkarten für 2 Mark in die U-Bahn drucken, ne? Also Automaten, also auch das war möglich.
Ich würde mich so freuen, wenn wir zu meiner Frage zurückkommen können.
Also ich immer drauf rufen,
eher niedrig gehalten, aber nie verleugnet.
Genau, aber ich finde halt, inzwischen ist es so, dass viele Ostdeutsche, auch gerade Jüngere, total stolz darauf sein können. Wir haben diese Umbrüche geschafft, das ist ja vorhin schon gesagt worden. Die Leute haben ihr Leben neu angefangen, die haben auch was zu erzählen, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt von der westdeutschen Provinz komme, so viel habe ich da vielleicht gar nicht zu erzählen, außer dass natürlich schöne Landschaften sind, blühende Landschaften, ja. Aber dass sozusagen im Osten diese Umbrüche geschafft wurden, was das mit Familien gemacht hat. Der eine ist da, der andere ist da. Die Leute sind in die Welt gegangen, haben auch irgendwie gesagt, okay, ich fange jetzt neu an, jetzt ist eine neue Zeit, jetzt kann ich irgendwie doch machen, was ich will. Und das ist ein totaler Schatz, den wir alle haben. Das müssen wir uns nur mal gegenseitig erzählen, auch im Osten. Und ich glaube, da kann der Westen echt was von lernen. Wir stehen jetzt voll im Umbruch hier mit Digitalisierung und allem anderen. Das jetzt, wird jetzt für uns alle wieder die nächste Wende. Und da wissen wir schon mal, wie es geht.
Auf die Frage, ob er seine Herkunft mal verleugnet hat, ist er durch die gesamte Weltpolitik gereist. Ja. Vielen Dank dafür. Jana Simon, gab es bei Ihnen denn irgendwann mal den Moment, an dem Sie gesagt haben, ich sag lieber nicht, dass ich Ostdeutsche bin? Weil das war schon anstrengend manchmal.
Lustigerweise, bevor die Mauer fiel, war das bei mir der Fall. Und zwar, da gibt es eine Menge Geschichten. Ich war da, glaube ich, auch nicht die Einzige. Und zwar habe ich mit einer Freundin zusammen, wir waren in Ungarn im Sommer 89 tatsächlich. Und wir fanden es so uncool, dass wir aus der DDR sind, dass wir uns als Engländerinnen ausgegeben haben. Leider konnten wir nicht besonders gut Englisch. Das war also wirklich das Problem, weil wir dann den ganzen Abend uns eigentlich nicht mehr unterhalten konnten. Also wir haben dann irgendwie nur noch so rudimentär immer so einzelne Wörter in die Runde geworfen und hatten dann natürlich auch ein paar Leute kennengelernt und denen haben wir erzählt, wir sind aus London natürlich, ja, und sie fanden das natürlich ganz toll, haben uns auch irgendwie Fragen gestellt, aber wir konnten sie leider nicht mehr beantworten.
Also dann insofern nicht nur Engländer, sondern auch noch arrogant, ja, weil nichts gesagt.
Genau, und dann, also wir mussten ziemlich früh dann diese Party da verlassen, weil es einfach wahnsinnig peinlich war und wir auch bald aufgeflogen werden, glaube ich. Jana Simon, also insofern war es vor dem Mauerfall, nach dem Mauerfall habe ich mich nicht verleugnet, weil da habe ich dann irgendwann festgestellt, ich bin relativ bald dann nach Italien gegangen zum Italienisch lernen und da war ich die einzige Ostdeutsche, wie ganz oft immer wieder war ich irgendwo die einzige Ostdeutsche und immer wenn ich dann gefragt wurde, wo kommst du her, erzähl mal und so weiter, dann habe ich gemerkt, meine Geschichten sind so anders und meine Erinnerungen sind so anders und immer wenn ich dann irgendwie, wenn das Wort Wehrerziehung fiel oder sowas, dann guckten mich alle immer an und dachten, oh mein Gott, das so ungefähr, das hat sie überlebt, so dass ich irgendwann dann versucht habe, es eigentlich nicht mehr zu erzählen, weil man merkte immer, das hat dann so eine unglaubliche Distanz letztlich geschaffen.
Ich wollte nur sagen, und dann Jochen Arndt.
Ich wollte nur sagen, das würde ich mir mal überlegen, ob du da nicht ein Drehbuch schreibst und einen Film, die zwei ostdeutschen Mädchen Englisch redend in Ungarn, das sehe ich vor meinem Geist.
90 Minuten.
Das wird ein richtig, absolut, das wird ein Bestseller, das wird ein Blockbuster. Ja.
Aber umgekehrt, die Frage an Jochen Arndt ist ja vielleicht gar nicht so falsch, auch wenn er das mit der Berliner Zeitung permanent verteidigt, dass sie natürlich eine Gesamt-Berliner Zeitung ist. So eindeutig ist es auch nicht, aber es gibt eine Tendenz. Ist es manchmal blöd, Westdeutscher zu sein?
Nee, war es eigentlich dort nie. Also wir waren immer ja auch schon eine Redaktion, die sehr gemischt war. Und ich glaube überhaupt, dass wenn wir jetzt, also ich glaube, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde dieses Talks so geredet, haben noch ein bisschen was. Und ich denke, dass wenn wir ein bisschen mal nach vorne gucken wollten, anstatt uns immer nur zu fragen, waren wir jetzt Westdeutsch, waren wir Ostdeutsch und so. Ich glaube, bei uns war auch in der Redaktion wird eigentlich mehr darüber geredet, dass es schwer ist, eine Wohnung zu finden in Berlin, dass es schwer ist, einen Kita-Platz zu finden, dass es schwer ist, einen Schulplatz zu finden, dass es schwer ist, wegzufliegen von Berlin, wenn man mal möchte. All diese Dinge.
Das läuft nächstes Jahr.
Ja, und ich glaube, wir reden ja nicht darüber, dass jetzt die Ostdeutschen keine Wohnung finden, die Westberliner keine Wohnung finden, sondern es ist für alle halt schwierig. Und das finde ich auch so seltsam. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir Deutsche so als Volk so 30 Jahre danach uns immer noch die Geschichten vom Krieg erzählen, ja? Sondern mal nach vorne gucken eigentlich, was können wir denn machen mit dieser Stadt und diesem Land? Und vielleicht können wir die letzten 10 Minuten auch darüber noch ein bisschen reden.
Die Frage ist, ja, nee, er ist nur Gast, er moderiert das nicht.
Aber trotzdem.
Ja, lass ihn mich nie drauf ein, aber ich habe
widersprechen.
Widersprechen gerne, Herr
Robert Ide. Also ich finde insofern, das ist schon alles richtig, aber ich finde es eigentlich total gut, dass wir uns das jetzt gegenseitig erzählen und auch sozusagen, dass die, sag mal, die Kinder, diejenigen auch, die jetzt hier zugezogen sind, die aus aller Welt hier nach Berlin kommen und damit noch gar nicht so viel anfangen können, dass die jetzt so unbedarft ganz andere Fragen stellen. Ja. Dass die sozusagen diese Geschichte nicht als das begreifen, oh, da wart ihr Teil davon, sondern, sag mal, wie war denn das jetzt und wie habt ihr das gemacht? Und dann erzählt man auch anders, vielleicht mutiger. Und das ist doch jetzt eigentlich toll. Also, weiß ich nicht, Schülerwettbewerb, Schüler fragen ihre Eltern, Großeltern, wie hast du das erlebt? Und die Schüler fragen einfach anders, weil die das ja sich gar nicht vorstellen können, dass eine Mauer mitten durch die Stadt geht. Und das ist ein totaler Schatz dieser Erinnerung.
Hajo Schumacher.
Wenn man dieses deutsch-deutsche Verhältnis mal paartherapeutisch betrachtet, nach 30 Jahren Beziehung macht es durchaus Sinn, mal zurückzugucken, welche Muster, welche Phasen haben wir da erlebt. Und gerade um in die Zukunft zu gucken, ist es extrem hilfreich, diese Muster zu kapieren. Und eines dieser Muster aus dem Westen war Hochnäsigkeit. Ein anderes Muster aus dem Osten war Verwirrung, Orientierungslosigkeit. Übrigens alles nachvollziehbar, alles nachvollziehbar. Und wenn wir was aus diesen 30 Jahren gelernt haben, dann ist es auch eine gewisse Gelassenheit. Wenn ich mir angucke, immer noch mit wie viel wirklich Blut in den Mundwinkeln manche, ich sag mal so, Hardcore-Konservativen aus dem Westen immer noch den Stasi-Staat und die Linken und all sowas bekämpfen, auch unter anderem Wissenschaftler, auch manchmal Leiter von Erinnerungsinstitutionen und sowas, da denkt man sich, lass mal ein bisschen Luft raus. Nicht jeder Mensch, der irgendwo in Stralsund geboren ist, rennt hier immer noch mit einer Stasi-Uniform durch die Gegend. Lass uns Gelassenheit, lass uns Vertrauen, lass uns Gemeinsamkeiten mal entdecken. Und dafür sind diese 30 Jahre extrem lehrreich.
Das war jetzt schön therapiert,
ja,
oder?
Wir nähern uns tatsächlich schon dem Finale dieser Veranstaltung. Ich hatte vor 2 Wochen das Glück, dankenswerterweise war Jana Simon dabei, ein Gespräch im Schloss Bellevue moderieren zu dürfen, bei dem es darum ging, dass Ost- und Westdeutsche miteinander ins Gespräch kommen. Es geht weniger um Kontroverse, mehr um Lebensgeschichten und Ankommen im gesamten Deutschland. Und da sagte der Bundespräsident auch, das ist hier nur ein kleiner Teil. Eigentlich müssen wir das schaffen, dass wir das insgesamt hinkriegen, dass Ost- und Westdeutsche besser ins Gespräch kommen. Um nach vorne zu kommen, und jetzt erwarte ich natürlich eine brillante Antwort von Jochen Arns, wie machen wir das? Wir können ja nicht alle ins Schloss Bellevue fahren.
Nee, aber ich glaube, wir können uns einfach ein bisschen besser zuhören. Wir können versuchen, irgendwie doch auch, und da bin ich dann wieder beim therapeutischen Ansatz von Hajo Schumacher, noch mal kurz zu überlegen, was hat uns da eigentlich auseinandergebracht und was haben wir beiseite geschoben? Und da muss man einfach, gerade wenn es um Berlin geht, glaube ich, auch ein bisschen besser planen. Also wir wissen ja, dass dann und dann Wohnungen fehlten. Wir wissen ja, dass dann und dann Kinder, die geboren werden, 6 Jahre später in die Schule müssen. Ist eigentlich alles klar. Und das können, glaube ich, Ost- und Westdeutsche genauso zusammen berechnen und vielleicht eine Lösung daraus machen.
Ja, er möchte nicht unbedingt auf meine Frage antworten. Deswegen an Christoph Schwennicke nochmal die Frage. Wie schaffen wir es? Müssten wir da Formate schaffen? Muss man durchs, wie funktioniert das?
Ehrlich gesagt,
also in Berlin ist es ja immer am einfachsten, muss man sagen. Aber woanders ist es schwieriger.
Ja, so schwierig ist das doch nicht. Also das findet nicht auf Bühnen statt, und wird sozusagen dann formatiert in 50 Minuten hier bei Radio 1 oder in 1,5 Stunden beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, sondern es muss jeden Tag stattfinden. Und dieser Austausch findet doch auch statt. Also ich habe es doch versucht, vorhin mit der Wahl des Studienorts unserer Tochter auch zu beschreiben. Das ist Normalität. Und ich sträube mich dagegen, immer diese, je mehr wir da über diese Unterschiede immer wieder rumschwadronieren oder herbeireden, umso mehr halten wir die doch wach. Wir sollten sie doch aber überwinden. Und das tun wir, ja, das ist auch nicht falsch, auf Bühnen darüber zu reden, aber wir tun es doch jeden Tag im persönlichen Zusammensein, im Büro, sonst wo.
Ich hätte da einen Alltagstipp
ja,
tatsächlich.
Bitte, ja.
Also die schönsten und wirklich bewegendsten Momente, wo mir Ostdeutschland nahegebracht wurde, waren immer Partys in Ostberlin, private Partys. Weil das neide ich den Ossis, muss ich ehrlicherweise sagen, auch. Die können viel besser feiern. Ja, diese wahnsinnig langweiligen.
Manchmal habe ich mich auch gefragt, ob der Sex besser war in der DDR.
Das wurde gerade im Spiegel, den liest du wahrscheinlich nicht mehr, aber ich glaube, vor 2 Wochen aufgelöst, das war ein statistischer Fehler. Die sind inzwischen genauso lahmarschig
wie die Ossis. Wir kommen jetzt auf die Zielgerade.
Was eine schlechte Nachricht ist, da wäre andersrum besser gewesen.
Marco,
endlich sind wir hier mal.
Endlich
wird es juicy und jetzt ist Schluss, oder was?
Ich ermahne jetzt Hajo Schumacher, eine letzte Antwort von Robert Ide und dann haben wir noch eine Schlussrunde.
Ja, na, ich finde halt schon auch gut, dass es diese Unterschiede gibt, ganz ehrlich. Und nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwischen Ost und Ost und so. Man muss sie einfach mal anerkennen und neugierig auf diese Unterschiede sein und auch stolz auf diese Unterschiede sein, auf die Lebenserfahrung. Mal wissen wollen, hey, wie hast du es gemacht? Wie bist du durch so eine Zeit gekommen? Dann habe ich überhaupt kein Problem damit, dass es Unterschiede gibt. Außer vielleicht bei der Rente und bei den DAX-Konzernen. Das könnte sich halt auch mal ein bisschen angleichen, finde ich.
Und damit kommen wir
zur Schlussrunde. Jeder bekommt einen Satz und Sie sagen bitte was dazu, was Ihnen einfällt. Los geht's mit Christoph Schwennicke. Das, was Sie vorhin angedeutet haben, ist mir auch schon aufgefallen, dass Ihr konservatives Politikmagazin Cicero sich seit Jahren an Angela Merkel abarbeitet. Liegt vor allem daran, dass
sie für meine Begriffe den größten Fehler gemacht hat, den ein deutscher Bundeskanzler je gemacht hat. Und das war 2015, dass wir schaffen das, ohne gewusst zu haben, wie das zu schaffen sein soll.
Die Frage, oh, Sie haben viele Fans hier, merkt man gerade. Die Frage an Jochen Arns.
Das macht mir nichts, Herr Seifert. Ich äußere meine Meinung auch dann, wenn sie nicht mehrheitsfähig ist.
Das war eine schöne Aussage. Ja, das kann sich jeder auf die Fahnen schreiben. Jochen Arns, dass seit wenigen Monaten, auch das haben wir heute angesprochen, die Berliner Zeitung nicht mehr einem westdeutschen Verlag, sondern zwei Ostberlinern gehört, merkt man im Alltag daran, dass...
Ja, das merkt man im Alltag daran, dass wir einen schönen Aufbruch gerade haben und... Das vielleicht auch nochmal gesagt, dass uns jetzt ein ostdeutsches Ehepaar sehr neue Technik gebracht hat.
Jana Simon, gut 10 Jahre nach dem Mauerfall haben Sie ein Buch mitgeschrieben, das Buch der Unterschiede, warum die Einheit keine ist. Dass wir heute wesentlich weiter sind, merke ich daran, dass...
Dass wir heute uns solche Geschichten erzählen, wie wir es jetzt gerade hier gemacht haben. Das war damals noch nicht so.
Robert Ide, in diesen Minuten wird im Berliner Olympiastadion das Spiel zwischen dem Westberliner Verein Hertha BSC und dem sächsischen RB Leipzig angepfiffen. Sie sind ja gebürtiger Sachse. Falls Sie die Aufzeichnung jetzt gerade auf Radio 1 hören, ist das Spiel schon vorbei und Hertha hat 3-1 gewonnen. Sie als gebürtiger Sachse und jetzt Berliner drücken die Daumen natürlich...
Schon die ganze Zeit für Hertha, weil das ein Gesamt-Berliner Verein ist. Und ich war früher Union-Fan, bin trotzdem Hertha-Fan und finde es total gut, dass Hertha in der Bundesliga spielt. Und ich hätte es auch gut gefunden, dass Hertha und Union heute spielen, am 9. November. Natürlich ohne Raketen, aber einfach mit viel Spaß.
Aber das wollte Union nicht, muss man dazu sagen. Und zum Abschluss Hajo Schumacher, dass die Nachfolge von Angela Merkel wieder eine ostdeutsche Frau werden könnte, halten Sie als bekennender Franziska Giffey-Fanboy?
Für völlig ausgeschlossen, weil ein Westfale muss Kanzler werden, Jens Spahn.
Ja. Was?
Oh, hätte ich nicht gedacht, dass diese Veranstaltung kein Happy End findet, aber wir gucken. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk, diesmal live vom Potsdamer Platz. Vielen Dank an Autorin Jana Simon, an Jochen Arns von der Berliner Zeitung, an Christoph Schwennicke vom Cicero, an Robert Ide vom Tagesspiegel und Hajo Schumacher von der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Marco Seifert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Danke, dass Sie dabei waren.
Radio 1. 30 Jahre Mauerfall. Wie einig ist sich Deutschland? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert.